Fischen, Angel und ein Köder. Hier. Es gibt ja zwei Arten von Fischen, wahrscheinlich gibt es viel mehr, aber so zwei grobe Arten von Fischen. Das eine ist, man nimmt ein Netz und zieht es irgendwie durch Gewässer und alles, was dann eben in dieser Region gerade rumschwimmt, kommt ins Netz und wird gefangen. Und es gibt aber eine zweite Art von Fischen, die nutzt so einen Köder, einen saftigen Wurm zum Beispiel. Oder es gibt auch in den USA sehr beliebt dieses Fly-Fishing, wo man dann mit der Angel so wedelt und es vorne dran so was ist, was aussieht wie eine Fliege, sodass der Fisch meint, da ist eine Fliege oder eine Mücke über dem Wasser. Also ein Köder, der den Fisch dazu verleiten soll, zuzupacken und diesen saftigen, tollen Köder, den Wurm, zu essen. Nun, meine private Biografie mit Angeln ist nicht gerade so besonders rühmlich. Ich erinnere mich an eine Szene, wo wir, glaube ich, im Männerkreis unterwegs waren. Ich glaube, wir haben am Schluss Würstchen auf den Grill gelegt, weil da nicht so fürchterlich viel Fische da waren. Ich war dann mal in USA mehrfach fischen. Dort ist es ja viel einfacher, so eine Fischgenehmigung zu bekommen. Und auch da erinnere ich mich dran, dass wir zum Teil ziemlich hungrig vor dem Grill standen. Irgendwie ist es nicht so meine Fähigkeit, also diese Fische an die Angel zu bekommen. Und einmal waren wir Hochseefischen. Da haben wir die Fische gefüttert, nicht gefuttert. Die ganze Familie war krank am Schluss auf dem Schiff. Also das Fischen hat so seine Facetten, aber auf jeden Fall gibt es diese Köder, dass der Fisch dazu packen soll. Und wenn jetzt nochmal zurückgeht zum Fisch aus der Perspektive des Fischs, da ist dieser fette Wurm, der wackelt noch so ein bisschen, den hängt man ja an den Haken, während er noch so ein bisschen lebt. Eigentlich ziemlich grausam, aber so ist es. Und dann kommt der Fisch und packt diesen Wurm. Und wie endet das in der Regel? Für den Fisch relativ tödlich. Meistens auf dem Grill, wenn es nicht ich bin, der die Angel hat. Das endet meistens so. Und für den Fisch, der tolle Wurm, ist letzten Endes das Ende. Es ist nur ein Bild dafür, wie Satan, der Böse, häufig das mit uns ganz genauso macht. Das sieht irgendwie toll aus, so verlockend. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein Wurm für euch so richtig verlockend ist, aber für den Fisch eben schon, der dann noch so ein bisschen wackelt oder eben die Fliege, die da auf dem Wasser oder vermeintliche Fliege, die da über dem Wasser hin und her zappelt. Es ist verlockend, es macht ja irgendwie auch Spaß. Es ist irgendwie auch einfach. Man kann ja einfach zugreifen, dann hat man es. Manchmal geht es auch darum, das wird dann die Geschichte zeigen, die wir sehen werden, Gott so ein bisschen nachzuhelfen, so ein bisschen Abkürzung zu nehmen. Dann hat man den Wurm ja, der Fisch, der durchs Wasser schwimmt, der findet ja solche tollen Würmer nicht immer. Das ist nur ab und zu mal, dass er wirklich so ein richtig fetter Wurm da ist und da greift man dann einfach zu. Ist doch einfach, ist doch gut. Und es endet tödlich. Wir gucken uns heute, und Erik hat uns schon darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die Gott folgen, die glauben und trotzdem große Brüche in ihrem Leben haben. Wir schauen uns heute das Leben von Jakob an. Und in den nächsten Predigten möchte ich das Thema noch ein bisschen weiterführen. Verschiedene Stationen aus dem Leben von Jakob. Und wir werden zwei Lektionen aus seinem Leben heute sehen. Das eine ist die Konsequenz der Sünde. Man beiße in den Wurm und es endet tödlich. Und das Zweite, wie ein zweiter roter Faden, der durch das Leben von Jakob geht, ist der Sieg der Gnade. Und es sind wie so zwei Pole, die wir immer wieder in den Stationen von Jakob sehen. Und ein Kommentator hat gesagt, Jakob ist eigentlich wie ein Beispiel, ein lebendes Beispiel, ein Bilderbuch für das, was Gnade, diese Vergebung von Gott eigentlich bedeutet. Ein anderer Kommentator hat gesagt, Gott schreibt die Geschichte mit dem Jakob nicht wegen ihm, sondern trotz ihm. Trotzdem, wie der Jakob ist, geht Gott den Segensweg mit ihm und lässt ihn Teil dieser Reise, dieser auch der Ahnengalerie des Volkes Israels letzten Endes sein. Wer ist nun dieser Jakob? Wir lesen mal die erste Szene. Und zwar aus dem Rückblick. Es ist wie ein Nachruf. Es ist nicht ein Grabstein, aber sowas Ähnliches. In Hebräer 11 sind uns ja viele Menschen genannt, die im Rückblick bewertet werden. Und da heißt es in Hebräer 11, Vers 20 und 21 von diesem Jakob Folgendes. Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob, also Isaak war der Vater, Jakob nun der Sohn, also Isaak segnete den Jakob und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Diese Sache mit dem Segen, da werden wir nochmal drauf zurückkommen, das ist eine ganz spannende Geschichte im Leben von diesem Jakob gewesen. Also Isaak, der Sohn, segnet Jakob und seinen Bruder Esau. Durch den Glauben, jetzt kommt Jakob selber, wird aktiv, Vers 21, durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes, also über seinen Stock, auf dem er sich gestützt hatte. Dieses Kapitel 11 im Hebräerbrief ist ja wie so eine Geschichte durch oder eine Reise durch die Geschichte des Volkes Israels. Es beginnt im Vers 7 mit Noah, dann kommt im Vers 8 der Abraham, dann kommt der, im Vers 20 und 21 haben wir gerade gelesen, der Isaak und Jakob. Also es geht die Geschichte durch Abraham, Isaak, Jakob. Vers 22 würde es dann weitergehen, wenn wir weitergelesen hätten mit Josef. Und so schreibt Gott die Geschichte seines Volkes. Und so ist auch das Kapitel 11 von Hebräer aufgemacht. Es beschreibt sozusagen die Geschichte Gottes mit seinem Volk in dem Sinne, wie Menschen ihm glauben, aber auch wie Gott die Menschen segnet. Nun, manchmal nennen wir dieses Kapitel die Glaubenshelden. Ich habe dieses Helden du mal durchgestrichen. Vom Glauben ist viel die Rede in diesem Kapitel. Das Wort Helden schreibt die Bibel nicht. Das haben wir dazu gemacht. Manchmal, wenn wir sagen, das sind die Glaubenshelden, das sind Menschen, die glauben, und ich kann nur wiederholen, was Erik schon sagte, Menschen mit riesigen Brüchen, mit Versagen, mit Dingen in ihrem Leben, die es überhaupt nicht vielleicht dazu passen, in einer solchen Ahnengalerie aufzutauchen. Gott schreibt, wie ich gesagt habe, schreibt die Geschichte seines Volkes über Abraham, Isaak und Jakob, Josef und seine Söhne weiter, nicht weil Jakob so ein toller Mensch war und alles so super gemacht hätte, nicht wegen ihm, sondern eigentlich trotz ihm und mit ihm. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Und bevor wir da jetzt überhaupt auch noch weiter einsteigen in die Geschichte, die da vorkommt, denke ich, könnten wir kurz innehalten und auf unser Leben schauen. Wir kennen doch irgendwie auch beides, oder? Wir kennen so dieses Gefühl der Nähe Gottes, vielleicht in einer Zeit der Anbetung, wie gerade eben beim Singen oder in einer persönlichen Zeit der Stille, diese Nähe Gottes. Und wir kennen auch diese Funkstille, dieses irgendwie kein Kontakt, wie der Funkkontakt ist unterbrochen. Wir kennen auf der einen Seite das Vertrauen, wo wir sagen, oh Gott, ja, ich gehe den Schritt, ich glaube, das ist der nächste Schritt, den ich gehen soll, ich bin dabei, gehe mit dir. Und genauso kennen wir irgendwie auch das Zögern, das Zweifeln, das Unsichersein. Wir kennen auch Ungehorsam, manchmal bewusst gegen das, was wir eigentlich wissen, was wir tun sollten. Wir kennen irgendwie beides. Und wir haben auch solche Brüche in unserer Biografie, manchmal mehr öffentlich, manchmal viel mehr hinter der Fassade. Wir kennen irgendwie beides. Und es ist schön zu sehen, wie Gott mit solchen Menschen wie dem Jakob Geschichte schreibt. Und das kann uns ja auch eine Ermutigung sein. Er schreibt auch mit uns Geschichte, mit allen Brüchen und Irrungen und Wirrungen und Durcheinander, auch in unserem Leben. Das war die erste Szene. Wir gehen jetzt praktisch zeitlich zurück ins Leben von Jakob. Die zweite Szene aus dem Leben von Jakob. Entschuldigung. Ja. Wie kam es nun zu diesem Segen? Wir haben davon gelesen, dass in Hebräer 11 steht, der Isaak hat den Jakob gesegnet und Jakob wiederum den Josef und seine Söhne. Und wie kam es nun zu diesem Segen? Ich möchte einen Teil der Geschichte erzählen, weil sie vielleicht etwas zu lange wäre, wenn man sie einfach nur so vorliest. Einen Teil der Verse lese ich uns aber auch vor. Da war also der Vater von dem Jakob, der hieß Isaak, war alt geworden. Und Er wusste, dass es dem Ende seines Lebens entgegengeht. Und es war üblicherweise in der Kultur damals so, dass der alte Patriarch seinen Segen an seine Kinder oder seine Nachfahren weitergegeben hat und insbesondere an den nächsten Patriarchen sozusagen. Er hat praktisch diesen Familienoberhauptstatus, diesen Stab weitergegeben, in aller Regel an seinen ältesten Sohn und hat ihm diesen Segen und diese Aufgabe sozusagen übertragen. Es war übrigens auch so, rein rechtlich, dass der älteste Sohn natürlich schon von vornherein eigentlich der Haupterbe war. Typischerweise bekam er das Doppelte von den anderen Kindern. Aber mit dem Moment, wo der alte Patriarch sozusagen diesen Segen ausspricht, wird es übertragen an diesen Sohn, den er ausgewählt hat oder der in aller Regel eben sein erster oder sein erstgeborener Sohn war. Vor diesem Segen hatte der Vater eine gewisse Wahl, also in aller Regel war es der älteste Sohn, er konnte das aber auch ändern. Aber wenn dieser Segen gesprochen war, wenn dieser Stab sozusagen weitergereicht wurde, dann war das fest, wer für die nächste Generation der Patriarch, das Familienoberhaupt ist und auch rein finanziell schon, wer das Doppelte bekommt von den anderen. Man könnte also sagen, das war so ein bisschen, die Analogie hinkt ein bisschen, aber so ein bisschen was wie Testament schreiben. Seine Sachen in Ordnung bringen. Wir würden vielleicht sagen, Generalvollmacht schreiben und Patientenverfügung. Also in so etwas Ähnliches war das. Man regelt, was passieren soll, wenn man nicht mehr da ist. Und nun soll es also zu dieser Testamentfestlegung sozusagen kommen von dem Vater von Jakob, wie es nun weitergeht. Und dieser Isaak hatte zwei Söhne. War nicht nur der Jakob, sondern da gab es auch einen Esau. Ich habe die mal hingemalt, die beiden, Jakob und Esau, ihr kennt die Namen wahrscheinlich. Nun, der Esau war so ein bisschen der Mann fürs Grobe. Er wird uns in der Bibel beschrieben als ein Mann des Feldes, so übersetzt es der Luther. Also einer, der die Tiere mochte, der Bauer war, der jetzt nicht so der Feinmotoriker war wahrscheinlich, sondern eher derjenige, der hier auf dem Feld gearbeitet hat, der Tiere gejagt hat, so ein bisschen ein wilder Mann. Schon von seiner Erscheinung, er hatte wohl sehr viele Haare überall und er war so fast so ein bisschen wie so ein Tier. Also er war so ein kräftiger, starker Mann. Es war Esau, sein Bruder. Die Bibel nutzt das Wort nicht, aber wir würden heute wahrscheinlich sagen, war so ein bisschen Weichei, ein Mama-Kindchen. Wörtlich heißt es in der Bibel, er liebte es, im Zelt seiner Mutter zu sein. Das ist eine höfliche Umschreibung für jemanden, der eigentlich nicht so richtig anpackt. Mag so ein bisschen am Rockzipfel der Mutter hängen, obwohl er schon fast 30 Jahre alt ist, lebt er da immer noch irgendwo so im Umfeld seiner Mutter. Er ist jetzt nicht gerade so derjenige, der da macht und tut und eher so einer, der sich vielleicht bedienen lässt. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, der Jakob, dieses Weichei, Entschuldigung für das Wort, aber es ist ein bisschen so, Jakob war der Liebling der Mutter. Die hieß Rebekka und dieser eher so ein bisschen Feldmann und Jäger und kräftige Mann, der war der Liebling des Vaters von Isaak. Und nun schickt Isaak den Esau, also diesen kräftigen Mann, aufs Feld und sagt, hol mir so ein Tier, jag so ein Tier, mach daraus ein tolles Essen, von dem du weißt, dass ich es gerne mag. Und dann bring's mir und dann gebe ich ihr diesen Segen, also diesen Stabübergabe, dieses jetzt bist du der nächste Patriarch oder das Familienoberhaupt dieser Sippe von damals. Nun, die Frau, die Rebekka, hört es und dann passiert Folgendes. Das sind wir jetzt also in 1. Mose 27, ich habe euch den Vers hier aufgeschrieben, 1. Mose 27, ab Vers 8 lese ich mal. Die Rebekka sagt, na, das kann man nicht so machen. Dieser Segen kann ja nicht an diesen Esau gehen, ihr Liebling war der Jakob. Was macht sie dann? So höre nun, mein Sohn, sagt also die Rebekka zu dem Jakob, höre auf mich und tu, was ich dir heiße. Toller Plan. Geh hin zu der Herde, hol mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache. Also anstatt, dass er aufs Feld geht und ein Tier schießt, geht er in den Stall und holt sich die Tiere. Ich mache ihm ein Essen, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Also hier ist der Trick, Stichwort Köder für den Fisch. Das geht ja ganz einfach. Da gehen wir einfach in den Stall und holen ein Tier, brauchen wir nicht in den Wald gehen. Und dann tricksen wir den Vater aus. Die Bibel beschreibt ihn als alt. Er konnte schlecht sehen. Er hat wahrscheinlich noch ein bisschen riechen können, hören auch noch ein bisschen, aber er hat nicht mehr so alle Sinne ganz beieinander gehabt. Und so hat die Rebekka gedacht, toll, dann tricksen wir den aus und dann kriegt mein Lieblingssohn, der Jakob, dieses Erbe und diesen Segen. Nun, ein Problem für Jakob war gar nicht der Skrupel, der sagt, das macht man doch nicht, ich bin der Zweitgeborene, ich kann doch jetzt nicht einfach da jetzt so tun, als wäre ich der Erstgeborene. Nee, seine Bedenken waren anders in Vers 11. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder ist rau und ich bin glatt. Er hat so Babyhaut gehabt. Das merkt der Vater doch. Ich kann mich doch nicht so verstellen. Aber dafür hat die Rebekka eine tolle Lösung. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten und geh und hol mir das Tier. Und was sie dann tun, ist, dass sie das Fell von diesem Tier, das der Jakob aus dem Stall holt, auf die Arme und die Hände von Jakob tun, auch am Nacken, dass wenn also später der Isaak, der Alte, bisschen eben wahrscheinlich nicht mehr ganz insgesamt da, dieser Isaak mit allen seinen Sinnen, wenn er den Jakob berührt, meint er, es wäre der Esau. Der Esau. Nun, es kommt soweit, gesagt, getan. Isaak wird ein bisschen misstrauisch, wenn er es mal zu Hause liest. Er sagt, das klingt doch wie Jakob, fühlt sich aber an wie Esau. Was ist denn da los? Also er kriegt schon noch ein bisschen was mit und weiß, da ist irgend bisschen was. Die Rebekka war schlau genug, ihm sogar das Kleid von dem Esau anzuziehen, sodass er roch nach Feld, so sagt die Bibel. Also der Isaak hat gerochen, das ist eigentlich ein Kleid, das normal nicht im Zelt der Mutter liegt, sondern auf dem Feld benutzt wird, vielleicht so ein bisschen nach Stall, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall roch der Isaak das und sagt, okay, also wahrscheinlich ist es tatsächlich mein Sohn Esau. Und dann in Vers 27 vom Kapitel 27 heißt es dann, er trat hinzu, also der Isaak, der alte Mann, trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie das Geruch des Feldes. Er hat es geliebt, so dieses harte, bisschen grobe, das Jagen und das Feld. Das Geruch meines Sohnes wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott, und jetzt kommt dieser Segen, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füße fallen. Sei ein Herr, und jetzt kommt die Passage, wo er praktisch das Familienoberhaupt wird, sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne. Also er soll der Erste sein unter seiner Familie und die Brüder und deine Mutter sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. So gibt Isaak, dieser alte Mann, den Segen an Jakob weiter, der hier fürchterlich getrickst hat und versucht hat, so eine Abkürzung zu nehmen und sich das zu holen, was eigentlich gar nicht ihm gehörte. Nun, es kam, wie es kommen musste. Kurz darauf kommt Esau zurück. Der hat tatsächlich ein Tier gefangen, macht auch ein Essen bereit, weiß von der ganzen Geschichte mit dem Jakob jetzt nichts, geht zu Isaak, seinem Vater, rein und auf einmal fliegt die ganze Sache auf. Esau und auch der Vater Isaak sind rasend vor Wut, sagt uns die Bibel, und der Esau schwört sich, und diesen Bruder Jakob, den bringe ich um. Das geht ja wirklich nicht. Er hat mir praktisch wie vor der Nase weggezogen, das Recht, das Familienoberhaupt zu sein, das Doppelte des Erbes, alles hat er mir genommen, das geht nicht, den bringe ich um. Was ist die Folge daraus wiederum? Jakob muss abhauen. Die Rebekka hört es, weiß, dass der Bruder seinen eigenen Bruder, also der Esau, den Jakob umbringen will und sagt dem Jakob, hau ab, und zwar sofort, Hals über Kopf, du musst dir das Haus verlassen. Sobald der Isaak gestorben wäre, nach einer kurzen Zeit der Trauer, wirst du ermordet werden von deinem Bruder Esau. Er flieht zu seinem Onkel Laban, offiziell, um eine Frau zu holen, so hat es Rebekka tituliert. In Wirklichkeit ist es eigentlich die Flucht vor dem Esau, weil er genau wusste, dass das Ende wäre für ihn, wenn er im Haus bleiben würde. Und wenn wir jetzt kurz innehalten an dieser Passage der Geschichte, was hat der Jakob gemacht? Er hat sich das wie so gekrallt, was eigentlich ihm gar nicht gehörte. Hat direkt seinen Vater angelogen. Wenn ihr die Geschichte mal lest, fragt er mehrfach nach: Bist du Esau? Er sagt: Ja, ich bin Esau. Also er lügt dem Vater ins Gesicht, sogar als der Vater fragt: Ja, wie kann das sein, dass du so schnell ein Tier gefangen hast? Er sagt: Kann ja fast nicht sein, dass so schnell ein Tier. Ach, Gott hat mir geholfen. Er hat mir ein Tier geschenkt. Also er bemüht sogar noch Gottes Hilfe, um seinen Tricks und seine Schlangenlinien da zu fahren. Er hat also alles versucht. Und was hat er am Ende, an diesem Punkt in seiner Geschichte? Es ist eigentlich ein Scherbenhaufen. Ich habe euch ein paar Scherben mitgebracht, habe so einen Topf ein bisschen zusammengeschlagen. Das sind Scherben wie im Leben von Jakob. Esau, eigentlich haben alle alles verloren. Also Esau hat seine ganzen Rechte verloren und sein Erbe verloren. Isaak, der alte Vater, hat streitende Söhne, die sich umbringen wollen, hat Zoff mit seiner Frau Rebekka, die da diesen ganzen Trickserei eingefädelt hat, fühlt sich völlig betrogen, ist eigentlich alt und kann gar nicht mehr so alles zusammenbringen. Er hat eigentlich auch fast alles verloren, seine ganze Familie. Rebekka, die das Ganze so eingefädelt hat, wird ihren Lieblingssohn Jakob, so ist in der Bibel zu lesen, nie mehr sehen. Als er abhaut, ist es das, weil als er zurückkommt, viele, viele Jahre später, wir werden dazu in einer anderen Predigt dann kommen, ist sie tot. Also das war das letzte Mal, wo sie ihren Sohn, ihren geliebten Sohn gesehen hat. Also haben eigentlich alle alles verloren. Es war eigentlich ein richtiger Scherbenhaufen. Und da kommt mir dieser Bibeltext in Sinn aus dem Neuen Testament, Jakobus 1, da heißt es: Ein jeder, der versucht wird, wird von seiner Begierde gereizt und gelockt. Klassisches Beispiel von diesem Jakob: Ich will jetzt dieses Erbe haben, das muss jetzt sofort her. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde, wenn sie vollendet ist, den Tod. Und dann sagt Jakobus noch: Leute, lasst euch doch nicht in die Irre führen. Es war genau der Punkt von Jakob. Irgendwie toll eingefädelt und getrickst und gemacht und eigentlich alles verloren. Wirklich Scherbenhaufen. Es war eigentlich nichts mehr intakt in dieser Familie. Und vielleicht kennt ihr auch in eurem Leben solche Scherbenhaufen. Beziehungen, die kaputt gegangen sind und die sich vielleicht irgendwie so anfühlen. Kaputt. Wenn man das zusammenklebt, das wird nie wieder, wie wenn es ganz gewesen wäre. Vielleicht Geld, das wie so zwischen den Fingern zerronnen ist und weg ist. Anstatt einem gesunden Körper vielleicht Krankheit oder Schmerzen. Wir kennen diese Scherbensituationen. Für manche scheint es gar keine so richtige Perspektive zu geben. Erinnert euch an den Anfang der Geschichte, Hebräer 11, Jakob als Teil der Segensreihe Gottes mit seinem Volk. Ist für mich absolut erstaunlich. Und wir sind wieder bei den Brüchen, von denen Erik am Anfang gesprochen hat. Gott schreibt seine Geschichte mit dem Jakob nicht wegen seiner tollen Eigenschaft, nicht weil er so toll Glauben hatte und so richtig ein Held war. Und Gott schreibt seine Geschichte mit Jakob trotz Jakob. Und ich denke, das gilt für uns ganz genauso. Und es ist für mich eine absolut faszinierende Geschichte oder absolut faszinierend, wenn ich sehe, wie Gott immer wieder aus solchen Scherben Gutes und Ganzes macht. Wir sind jetzt hier wieder beim Sieg der Gnade. Die Konsequenz der Sünde sind die Scherben. Aber das absolut Faszinierende ist, wenn Gott daraus Gutes macht, wenn auf einmal aus Zerbruch und Kaputtem wieder Neues und Leben wird. Wenn aus Bruchstücken, irgendwie so was Abgebrochenem, Kaputten, Gott wieder Neues schafft und Neues werden lässt. Aus Kummer und Tränen wieder Freude werden kann. Und Fröhlichkeit. Ich kenne ehemalige Alkoholiker, die zum Segen geworden sind für andere in derselben Situation. Ich denke an ein Ehepaar, das ganz, ganz knapp am Zerbruch ihrer Ehe vorbeischrammte und heute zum Segen für viele wird. Ich denke an Frauen, die selber magersüchtig waren und jungen Mädchen jetzt helfen können in dieser Situation. Ich denke an einen jungen Mann, seine Frau hat ihn mit 2 Kindern verlassen, ist zu einem anderen Mann gezogen. Und in diesem Zerbruch, sein Leben ist im Prinzip wie Scherben, dient er den Menschen in der Anbetung in einer ganz tollen Art und Weise, wird zum Segen für andere Menschen. Ich habe vor kurzem eine Mail bekommen von einer Christin aus einer anderen Gemeinde hier in Ludwigsburg. Sie hat gesagt, ich bin mit Gottes Hilfe durch eine Scheidung gegangen und diesen Verlust habe ich verarbeiten müssen und ich bin gerne bereit, andere Menschen und andere Frauen in dieser Einsamkeit zu begleiten. Ich finde es faszinierend. Das sind Scherben, da sind Dinge kaputt gegangen, die nie mehr wirklich gekittet werden können. Und da wird es auf einmal zum Segen, zur Hilfe für andere Menschen. Damals, vor jetzt sind es fast 9 Jahre, die Diagnose des Krebs bei unserer Tochter Melissa, das hat mein Denken, was Leiden und Verlust betrifft, nachhaltig verändert und geprägt. Solche Scherben und Kaputtes, da wird etwas Hilfreiches für andere Menschen in unserem Leben. Es könnten viele, viele weitere Beispiele wahrscheinlich aus eurem Leben auch erzählen. Unsere Schwäche, unser Zerbruch, unsere Scherben sind nicht wirklich das Problem für Gott. Es ist unsere vermeintliche Stärke, die Gott hindern kann. Aber die Bibel spricht davon, dass in unserer Schwachheit seine Stärke umso mächtiger ist. Vielleicht kann nur der wirklich Hunger erlebt hat, anderen helfen, die Hunger haben. Das ist im übertragenen Sinn. Einsamkeit, Sucht, Verlust, Zweifel. Manchmal sind die besten Begleiter die Menschen, die das selber erlebt haben. Die aus eigenem Empfinden und eigenem Erleben wissen, wie es sich anfühlt. Der falsche Segen und der Scherbenhaufen. Das ist die Szene 2 in diesem Leben, im Leben von dem Jakob. Aber diese Szene 2, wir gehen ja geschichtlich oder zeitlich praktisch wie zurück, die hat eine Vorgeschichte. Wir sind bei Szene 3. Als Linsengericht für ein Erbe. Wir gehen jetzt also praktisch etwas nach vorne, die Bibel offen haben. Wir sind jetzt in Kapitel 25 vom ersten Buch Mose. Und da heißt es in Vers 29, und Jakob kochte ein Gericht. Er hat das von seiner Mutter gelernt im Zelt, wie sowas geht. Ich kann nicht kochen, kann nicht nachvollziehen. Da kam Esau vom Feld und war müde. Feldmüde, so richtig, das war Esau. Und sprach zu Jakob, lass mich essen. Das rote Gericht war irgendwas Rotes, wahrscheinlich so Linsen. Davon ist später dann die Rede, denn ich bin müde. Er heißt deshalb Edom. Edom heißt sowas Ähnliches wie Rot. Aber Jakob sprach, jetzt kommt wieder dieser Trickser Jakob. Sein Bruder will nur essen. Das ist eine ganz harmlose Situation eigentlich. Muss man sich mal vorstellen. Bruder kommt müde aus dem Feld zurück, sagt, ah, tolles Essen gemacht, kann ich nicht ein bisschen was haben? Sagt, Jakob, verkauf mir heute deine Erstgeburt. Das ist schon krass, finde ich. Da ist der Bruder hungrig und der hätte gern was essen, was ja nichts Ungewöhnliches ist. Und dann sagt er, verkauf mir dein Erstrecht. Der Esau antwortete, das ist jetzt eigentümlich auch, siehe, ich muss doch eh sterben, was soll mir da die Erstgeburt? So, geht mir woanders vorbei, was soll das? Die Erstgeburt, Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, Also nicht mal irgendwas ganz Besonderes, sondern eigentlich ein ziemlich normales Essen. Und er aß und trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Ist also interessant. Wir haben vorher die Szene gehabt im zweiten, wo Jakob trickst, um diesen Segen zu bekommen. Aber davor gab es schon mal die Begebenheit, dass sein Bruder Esau sein ganzes Erstrecht, also dieses Recht als erster Sohn, doppeltes Erbe, Oberhaupt der Familie zu sein, einfach für ein billiges Essen, ich würde mal sagen, wie verscherbelt. Also wirklich wie so weggibt und er sagt, was soll's, ich werde eh sterben, damit kann ich nicht groß was anfangen. Ich esse jetzt lieber spontan hier ein Essen, als dass ich mich um das kümmere, was in der weiteren Ferne ist. Esau ist auch nicht unbedingt bekannt, dass er andere Entscheidungen so richtig mit Gott ausgemacht hat und sich darum gekümmert hat. Ich lese euch eine andere Stelle vor aus Kapitel 26, Vers 34. Da geht es um seine Frau und da heißt es, als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beris, des Hethiters, also nicht aus seinem Stamm und aus seinem Volk, die Tochter und Besamat, die Tochter Elons, auch ein Hethiter. Und dann heißt es hier in Vers 35, die machten Isaac und Rebekka lauter Herzeleid. Interessante Stelle. Das heißt, die Auswahl von Esau, was seine Frauen betraf, war für die Familie schwierig. Wir sind wieder bei Scherben. Das war Schwiegertochter und Mutter war schwierig. Vielleicht auch deshalb, weil Esau nicht der Lieblingssohn von Rebekka war. Das hat sicher auch nicht geholfen. Aber es war auf jeden Fall eine schwierige Situation hier mit diesen Frauen. Esau verkauft hier einfach für praktisch nichts seine ganzen Rechte. Und wenn ihr die Geschichte mal lest in der Bibel, an keiner Stelle kommt irgend so was wie so eine Art Umkehr, dass er sagt, ah, das war jetzt dumm gewesen, das müsste ich nochmal neu machen, ich muss mit dem Jakob nochmal reden, ich verkaufe doch nicht mein Erstrecht nur für ein bisschen billige Suppe. An keiner Stelle wird Esau berichtet, dass er da umkehrt, dass er zu Gott zurückkommt, dass er überhaupt irgendwie mit Gott in Kontakt ist, lesen wir überhaupt nichts in der Bibel. Und in Hebräer 12, also nicht 11, was wir vorgelesen haben, sondern in Kapitel 12, ein Kapitel später, wird Esau praktisch als lebendes Beispiel benutzt im Hebräerbrief, als jemand, der die schnelle Begierde lieber hat als den langatmigen Gewinn. So nach dem Motto, jetzt gib mir dieses Essen und das brauche ich jetzt sofort und das will ich jetzt befriedigt haben. Ah, das Erbe, das ist erst in vielen Jahren, das interessiert mich gerade nicht. Esau fast wie ein Stereotyp von Menschen, jetzt haben, jetzt genießen, nach mir die Sintflut. Leider keine Umkehr, keine Änderung seines Lebens. Und insofern ist eigentlich die zweite Szene von vorher, wo ihm dieser Segen durch den Jakob wie so ausgetrickst wird, steht nicht ganz alleine, sondern steht eigentlich als Folge im gewissen Sinn, dass er davor schon seine ganzen Rechte und alles, was er eigentlich haben hätte können, einfach wie weggegeben und verscherbelt hat. Ich denke, auch hier in dieser Szene finden wir uns ein bisschen wieder. Dieses jetzt sofort haben, was ich gerne möchte. Ich sehe etwas und ich brauche das jetzt unbedingt. Ob es irgendwas ist zum Einkaufen, zum Genießen, was immer es sein mag. Irgendwie dieser Augenblick, dieser Impuls, das will ich jetzt haben, das ist toll. Hat der andere auch, brauche ich auch, ganz schnell, möglichst noch jetzt. Das war das Linsengericht. Und das, was eigentlich viel, 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 viel mehr wert war und viel wichtiger war, nämlich sein Erbrecht, das hat er für so eine billige Suppe einfach weggegeben. Schnell mal eine Notlüge. Hilft mir jetzt im Moment, was da draußen letzten Endes an Scherben, sind wir wieder bei den Scherben, wird, interessiert im Moment nicht. Hauptsache, ich laviere mich irgendwie aus dieser Situation heraus. Oder im sexuellen schnelle Befriedigung, jetzt muss ich es haben, anstelle vielleicht das Eheversprechen, das ich irgendwann abgegeben habe. Ein Kommentator hat geschrieben, das Durchstehen eines solchen kurzen mit Druck gefüllten Augenblicks, ist eine interessante Formulierung, ist der schwierigste Teil bei der Überwindung einer Versuchung. Ich sage das gerade nochmal, das Durchstehen eines solchen kurzen, mit Druck gefüllten Augenblicks, ich will es jetzt haben, jetzt liegt es doch hier, ich kann es doch schnell nehmen, ist der schwierigste Teil bei der Überwindung der Versuchung. Und wenn wir nochmal zu Jakobus 1 gehen, was wir vorher schon hatten, diese Begierde wird gereizt und gelockt, das Ergebnis ist Sünde und das Ergebnis von Sünde ist Tod. Hat der Esau in seinem Leben direkt so erlebt. Und dann gibt es noch die vierte Szene, die selbst vor dieser dritten ist. Also ich habe ja gesagt, wir gehen praktisch rückwärts in der Zeit. Der Fersenhalter. Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Das ist die Geburt von Jakob. Und die lesen wir in 1. Mose 25, 21 und den folgenden Versen. Da heißt es, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, also für die Rebekka, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, wird schwanger. Die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib, waren also zwei. Damals noch kein Ultraschall oder sonst irgendwas, war wahrscheinlich nicht so klar, wie viele da in dem Bauch sind. Es waren zwei. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Das war für sie offensichtlich nicht gerade angenehm. Sie sagt, was soll das Ganze? Jetzt habe ich Gott um ein Kind gebeten, jetzt streiten sie sich da in meinem Bauch. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Jetzt kommt's. Und der Herr sprach zu ihr, relativ deutlich, zwei Völker sind in deinem Leib. Also die beiden Jungs, die in ihrem Bauch waren, aus jedem wird ein Volk, das sind wie zwei Völker in deinem Bauch. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere, Esau, wird dem Jüngeren dienen. Das ist interessant. Bei der Geburt, also wir sind jetzt nicht hier bei der Sache mit dem Segen, wir sind ja nicht mal beim Linsengericht, wir sind bei der Geburt. Und da sagt Gott schon, der Ältere, Esau, der ist zuerst geboren, wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Da hat sie es erst gemerkt, so richtig, dass es eigentlich zwei sind. Der erste, der herauskam, war rötlich und ganz rau wie ein Fell, Esau. Und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt, und jetzt kommt es mit seiner Hand, die Ferse von Esau. Der wollte nicht zu kurz kommen. Also gleich mal den Fuß festhalten, gleich mal mit dabei sein, gleich hinten dran eigentlich nehmen, was ihm nicht gehört. Ganz, ganz interessant. Er hat also offensichtlich bei der Geburt schon den Fersen von diesem Esau festgehalten. Und sie nannten ihn Jakob. Und Jakob heißt so was Ähnliches vom Klang des Wortes her wie Fersenhalter. Das heißt, bei der Geburt gab es schon diesen Konflikt zwischen diesen beiden Söhnen. Und der Ältere kam zuerst und der Jüngere hält ihm die Ferse und möchte auch gleich mit dabei sein. Hat Isaak und Rebekka das hier vergessen, was sie hier von Gott gehört haben? Sie wussten doch eigentlich, dass Jakob dieser Segen versprochen war. Warum geht dann Isaak her in dieser Szene mit dem Segen und schickt den Esau weg, um ein Gericht für ihn zu machen und ihn zu segnen? Er hätte es doch eigentlich wissen können. Und warum trickst dann die Rebekka hier so rum mit diesem Fell auf den Armen und allem, wenn sie doch eigentlich weiß, es war von Gott schon bei der Geburt klar gesagt, der Jüngere Jakob wird das Oberhaupt der Familie sein, wird der Erbe sein, wird der Segensträger sein in die nächste Generation und der ältere Esau wird diesem Jüngeren, dem Jakob, dienen müssen. Ich habe irgendwie den Eindruck, beide finden wie so eine Abkürzung. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Irgendwie funktioniert das nicht so recht bei Gott. Da muss man noch ein bisschen schieben und tun und tricksen, dass das auch wirklich so wird, wie es richtig sein müsste. So die Geschichte nach dem eigenen Gutdünken so ein bisschen zurechtbiegen und dahin schieben, wo man es gerne hätte. Fast so wie die Frage, kommt Gott überhaupt zum Ziel, wenn ich ihm da nicht ein bisschen nachhelfe? Also muss man doch ein bisschen was tun, sonst kriegt er womöglich noch der Falsche den Segen. Also geht ja nicht, also muss man doch was machen. Abkürzung finden. Jetzt sind wir wieder bei diesem Köder von dem Fisch. Das klingt doch irgendwie toll. Ah, bisschen Fell auf die Arme, Nacken, Kleider, die nach Fell riechen. Das merkt er doch nicht. Dann haben wir es ja geschafft. Ist ja toll. Ist eine gute Idee. Abkürzung für das, was Gott eigentlich haben wollte. Ende ist Scherben. Kaputt. Beide in ihrer jeweiligen Art, sowohl der Isaak als auch seine Frau Rebekka, haben irgendwie so nachgeholfen, mitgeschoben, mitmanipuliert. Und übrigens, wenn wir das Alte Testament lesen, da sind wir wieder bei der Aussage vom Erik vom Anfang, so viele Biografien mit solchen Brüchen. Ihr kennt, diejenigen, die die Bibel öfters lesen, viele Geschichten in der Art. Die wahrscheinlich die bekannteste, Abraham hat einen Sohn versprochen bekommen. Es gab keinen Sohn. Und die Frau konnte keine Kinder kriegen. Ah, na, hilft mal halt ein bisschen nach und muss ein bisschen mithelfen. Die Magd ist ja auch da. Also geht er zur Magd. Das Ergebnis ist Ismael. Übrigens, Nachkommen von Ismael ist wer? Ist die muslimische Welt. Scherben, die da entstanden sind, die bis heute, 3000 Jahre später, ein Riesenproblem darstellen. Es ist der Hammer. Was passiert, wenn wir versuchen und meinen, wir müssten Gott so ein bisschen mithelfen, nachhelfen, dass das auch richtig kommt? Muss ich ja auch noch was tun? Es ist ein Muster, das aber nicht nur im Alten Testament vorkommt, sondern ein Muster, das auch wir in unserem Leben sehr gut kennen. Ein Muster, dass es uns schwerfällt zu warten. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigtreihe von Advent. Warten, erwarten war das Thema. Dieses Warten fällt uns nicht so leicht. Wir schieben da gern ein bisschen nach und tun halt dann, was wir dann tun noch können, damit es auch so kommt, wie wir meinen, es müsste kommen. Wir wissen nicht, was passiert wäre. Das ist die Frage der Geschichte, die man ja nie eine Antwort bekommt. Was wäre gewesen, wenn Rebekka nicht das getan hätte? Wenn sie vertraut hätte und gesagt hätte, es ist vorhergesagt, Gott hat gesagt, Jakob ist der Segensträger, da brauche ich nicht tricksen und nicht machen, Gott wird es irgendwie richten. Ich kann es nicht sagen, was daraus geworden wäre und wie das geworden wäre, aber ich weiß eines sicher, dass solche Abkürzungen und solches Nachhelfen fast immer zu ganz großem Leid und Scherben führt und nicht zu dem Ziel, dass es eigentlich sein soll. Es sieht aus wie ein Köder, wie was Tolles. Schnapp ich zu, mach ich schnell, geht ja so. Und am Ende ist es der Tod. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt wie so zwei Hauptbotschaften von dieser Szene oder von diesen vier Szenen aus dem Leben von Jakob. Das eine ist die Konsequenz der Sünde, aber dann das zweite, und damit möchte ich abschließen, ist eben dieser Sieg, dieses Anhaltende von Gottes Gnade. Die Geschichte von Israel, von Gottes Volk, auch die Geschichte von Gottes Volk im Neuen Testament, der Gemeinde, selbst die Geschichte von uns als Gemeinde und von uns als Einzelpersonen ist eine Geschichte der Gnade Gottes mit uns gebrochenen Menschen, mit unseren Scherben, und aus unseren Scherben etwas Positives und Gutes zu machen. Ich denke, dass wir das genauso sagen können, die ETG Ludwigsburg besteht nicht wegen mir, sondern trotz mir. Das ist bei Jakob. Es ist nicht wegen uns, dass Gott mit den Menschen geht und den Segen geben kann, sondern es ist eigentlich trotz uns. Die Gnade geht weiter und er lässt nicht los. Als der Jakob so ein bisschen Bedenken hat bei dieser Sache mit dem Fell auf den Armen und Nacken und so ein bisschen nach Fell riechen. Er sagt, das merkt doch der Papa, das geht doch nicht. Und dann sagt die Rebekka relativ gedankenlos und schnell, ach, der Fluch sei auf mir, mein Sohn, mach dir keine Gedanken, mach, was ich tun soll. Ich denke nicht, dass die Rebekka so richtig wusste, was sie eigentlich sagt, wenn sie sagt, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Aber dann 1000 Jahre später kam einer, für den dieser Satz tatsächlich gilt. Wir haben seinen Geburtstag vor wenigen Wochen hier gemeinsam gefeiert an Weihnachten. Jesus Christus, der kam und geboren wurde, nicht um zu leben, sondern der eigentlich kam, um zu sterben, um genau diesen Fluch dieser Sünde auf sich zu nehmen. Die Rebekka hat es nur so dahergesagt. Bei Jesus gilt es wirklich. Und ich denke, was passiert ist, wenn wir diese Scherben nehmen, und lass es einfach den Zerbruch in eurem Leben sein, da wo ihr Scherben habt, und wir nehmen und bringen das zum Kreuz, zu Jesus. Und wir nehmen das, was wahrscheinlich nie mehr richtig gekittet werden kann und ganz gemacht werden kann, und wir bringen diesen Zerbruch und dieses Kaputte zum Kreuz. Was kann dann passieren, wenn dieses Kaputte zu Jesus kommt? Dann geschieht das. Gnade, Vergebung, Neuanfang, aus Scherben wieder Gutes, aus Asche etwas Ganzes und Lebendiges. Wir werden in den nächsten Mal sehen, dass Jakob zweimal Gott ganz besonders erlebt. Manche von euch kennen die Geschichten. Eines ist ein Traum einer Leiter in den Himmel. Und das zweite Mal ist, wo er mit Gott richtig kämpft und seine Hüfte dann auch verletzt wird dabei, wo er Gott ganz, ganz nah erlebt. Diese vier Szenen sind nicht das Ende des Lebens von Jakob. Und wir werden im Laufe seines Lebens merken, wie er sich verändert hat und wie auch insbesondere seine Beziehung zu Gott ganz anders geworden ist. Das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir Jesus begegnen, dass wir uns bewusst sind, was Sünde bewirken kann, aber dass wir auch in unseren und mit unseren Scherben und trotz unseren Scherben immer wieder den Sieg der Gnade erleben dürfen. Wir beten. Herr Jesus, du siehst, wie wir jetzt hier sind, vielleicht auch mit Scherben in unserem Leben, mit Kaputtem, Zerbrochenem, mit Dingen, die schwer wieder rückgängig zu machen sind, mit Versagen, mit Sünde, mit Schuld, vielleicht mit Zweifeln, mit Ungehorsam. Und da sind wir in guter Gesellschaft mit diesem Jakob. Du siehst uns, wie wir hier sehen, wo wir sitzen, wo wir vielleicht ungeduldig werden, wenn du nicht handelst, wie wir es uns wünschen. Und wir meinen, jetzt irgendwie nachhelfen zu müssen, selber was machen zu müssen, Abkürzungen zu wählen. Du siehst uns, wo wir manchmal in der Gefahr stehen, das Naheliegende, das, was uns Spaß macht, schnell zu nehmen, ohne die Konsequenzen für die Zukunft abzusehen. So wie Esau schnell dieses Gericht wollte und alles andere vergessen wollte. Und mit all diesem Zerbruch und all diesen Scherben kommen wir zu dir zum Kreuz. Du bist für uns gestorben. Du hast genau diesen Fluch der Sünde und der Schuld. Du hast den Lohn von Sünde, nämlich den Tod, selber getragen. Und deshalb können wir leben. Deshalb können wir Vergebung erleben. Und deshalb bitten wir dich auch, dass du aus unseren Scherben Neues, Ganzes, Schönes machst. Dinge, die wir vielleicht kaum erträumen können, die wir uns fast nicht vorstellen können. Du kannst aus Zerbruch Lebendiges und Hoffnung machen. Du kannst aus Tränen Freudentränen machen. Du kannst aus Verzweiflung und Zweifel Hoffnung und Zuversicht machen. Wir bitten dich das in unserem Leben und wir bitten dich, dass wir wie Jakob dir begegnen. Dass wir nicht stehen bleiben bei diesen Scherben und dem Zerbruch, sondern tatsächlich zu dir am Kreuz kommen und die Begegnung mit dir uns grundsätzlich verändern kann. Danke für Beispiele wie das von Jakob. Ein Mann, der nicht perfekt war. Ein Mann mit ganz vielen Ecken und Kanten und schwierigen Facetten. Und doch ein Mann, mit dem du Geschichte geschrieben hast und dem du diesen Segensweg oder mit dem du diesen Segensweg weitergegangen bist. Danke, dass es uns Hoffnung geben kann, auch für unser Leben. Du gehst mit, du bist mit dabei, du lässt uns niemals alleine. Wir danken dir dafür. Amen.